ARD Sounds.
So, jetzt mal die Ohren spitzen. Hallo zum Elefant, Tiger und Co. Podcast, direkt aus dem Leipziger Zoo.
Willkommen in ARD Sounds. Ich bin Dirk Henze und hier wird tapfer gebrüllt im ETC Podcast. Der freut sich über inzwischen 5 Jahre Durchhaltevermögen und staubt nun die Regale ab. Für die ETC Classics. Einige der ersten Folgen gibt's diesen Sommer nochmal, immer im Wechsel mit der neuen Folge. Am Anfang haben die Tierpfleger im Podcast über ihre eigene Zoo- und Fernsehkarriere geplaudert. In dieser Folge Martina Molch. Ein echtes Original, die Mutter der Faultiere, mit ihrem Herz direkt auf der Zunge. Viel Spaß. Martina Molch, seit 10 Jahren wohnhaft hier im Gondwanaland, davor erfolgreiche Züchterin von mongolischen Wildpferden. Und eins hatte sie aber immer noch auf der Liste, einmal einen Podcast machen. Da kannst du heute einen Haken hintermachen.
Es soll ein bisschen lustig sein, denke ich mal, und auch ein bisschen kurzweilig. Und so ein Podcast kann nicht schaden. Wir waren so oft in Medien, da kommt jetzt auf den Podcast hin oder her nicht drauf an.
Das Unterhaltsame, das trägst du ja quasi auch auf der Stirn.
Also, naja, das müssen wir mal gucken. Ne? Ja.
Ich war ja nur ein paar Minuten eher schon hier und habe ein bisschen vorbereitet und noch so 5 Minuten meinen Gedanken nachgehangen. Und da sagt man hier im Gondwanaland immer wirklich so richtig ins Exotische. Also es hat einfach Urlaubsfeeling. Man kann das gar nicht fassen, dass man hier nur 10 Straßenbahnhaltestellen von zu Hause weg wohnt. Du hast das ja nun viel länger. Du hast es ja beruflich. Wirst du da trotzdem auch manchmal noch so wunderlich?
Wunderlich sind wir hier alle, sonst wird man hier nicht arbeiten. Das ist schon mal erstes Programm, ne? Und natürlich ist hier Urlaubsfeeling für die, die sich hier entspannen und erholen können.
Ja.
Aber für uns ist es natürlich trotzdem Arbeit. Also man darf jetzt nicht denken, ja, man kommt jetzt hier und das ist alles wie Freizeit. Und da steckt natürlich viel Arbeit dahinter. Ansonsten könnte man das so nicht zeigen, wie es ist.
Aber du kannst schon für dich auch ein bisschen Genuss dabei abzwacken.
Also ich sag mal so, ich arbeite gerne in Gondwana. Ich mache auch nach den vielen Berufsjahren, die ich habe, gerne meinen Beruf. Und ich fühle mich zu meinem Beruf auch berufen.
Gondwanaland, vor 10 Jahren war das. Ein bisschen Berufserfahrung hattest du da auch schon. Wie bist du auf diese Nummer hier zugegangen?
Also ich muss sagen, ich war sehr neugierig, denn ich habe ja vorher weit über 30 Jahre im Außenbereich gearbeitet. Die haben immer gesagt, so im sibirischen Bereich, ne? Winter wie Sommer draußen gewesen. Das war herausfordernd, es war auch eine sehr schöne Zeit. Aber ich musste dann einfach auch mal einen Cut machen, laut des Masterplans und so. Wäre ja dieser Bereich Wildpferde, Mundjacks, Rehe und so weiter, Tierkindergarten gar nicht mehr auf dem Plan gewesen. Und da habe ich mir gedacht, naja, in meinem Alter lasse ich mich nicht mal irgendwo hinschieben. Jetzt kann man vielleicht mal probieren, auch ein bisschen Erfahrung mit einzubringen, zumindest als Tierpfleger und auch vielleicht menschlich. Und das wollte ich gucken, ob das geht. Und Gondwana war da nochmal ein völliger Neustart. Also wir haben ja angefangen, alle auf Null.
Gerade wenn du sagst, Erfahrung einbringen, hier hattest du ja eigentlich gar keine.
Es gibt aber, ich sag mal, in unserem Beruf eine instinktive Erfahrung. Das ist ein sogenanntes Bauchgefühl. Und das hat mich auch hier nicht betrogen. Zum Beispiel, wenn ich jetzt die Dick-Dick sehe. Ich habe früher sehr erfolgreich unter anderem Rehe mitgezüchtet, europäische Rehe hier im Zoo. Die galten früher schon im Handling so wie Antilopen, gerade in der Fütterung. Draußen gibt es nun sehr viel Rehe, aber unter Menschenobhut sieht die Sache anders aus in Zoos. Und wir waren einer der wenigen Zoos, die seit den 50er Jahren bis weit in die 90er Jahre Rehe gezogen haben. Und das ist den Dick-Dicks zugute gekommen, weil diese kleine Antilopenart eine ähnliche Nische ausfüllt in Afrika wie das europäische Rehe hier, obwohl die systematisch nicht zusammenstehen. Ne?
Ja.
Einmal Rehe, einmal Antilope. Und das sind eben zum Beispiel Erfahrungen, die man dann mit einbringen kann.
Dick-Dick ist ja gleich schon so ein herrliches Fremdwort, was sicherlich viele draußen vorher nicht gehört hatten. Das andere ist zum Beispiel der Quoll.
Ja.
Tüpfelbeutelmatter, damit man sich was vorstellen kann. Aber trotzdem ja auch ein Tier, was hier eigentlich keiner kannte und auch du nicht.
Nee, wo die sagten, hier kommen Quolls, da dachte ich, das muss ich erst mal googeln. Was Quoll, was ist denn das nun wieder? Ne?
Ja.
Ist schon abgefahren. Und hier war ich erst mal überrascht. Ich habe überhaupt nicht damit gerechnet, dass ich diese Tiere pflege. Weil man muss sich vorstellen, Gondwana ist am Neuentstehen gewesen. Es ging damals darum, dass wir erstmal alles sortieren. Sortieren in Form von Bereichen, von den Pflegern her, Dienstpläne etc. Das musste sich alles strukturieren. Und daran, auf Katzen und Affen, war relativ groß. Da habe ich erstmal ein bisschen geguckt, weil ich dachte, ich will auch irgendwas pflegen. Und da habe ich mich für das, was ein bisschen übrig war. Weil keiner wollte im Untergrund arbeiten, im Finstern. Ne?
Ja, klar.
Und da habe ich mir gedacht, mir ist es egal, dann mache ich eben das, wo sich keiner so drum reißt. Dass da natürlich Plümploris, der Zwergplümploris reinkam, Quolls und wirklich hochgradig bedrohte Tiere, das war nicht abzusehen für mich. Und dann kamen die. Das war der Knaller.
Ihr habt ja da auch echt eine Vorreiterrolle. Es war ja, glaube ich, auf Betreiben eurer damaligen Tierärztin, dass überhaupt aus Australien diese Tiere ja herkamen. Genau. Da seid ihr ja sogar noch Premiere. Ich weiß nicht, bis heute der Einzige? Nein.
Also wir sind jetzt im Prinzip der einzige Zoo, der die so kontinuierlich züchtet. Und alle, die in Europa überhaupt vorhanden sind, gehen auf uns, auf die Leipziger Tiere zurück. Ansonsten gab es außerhalb von Australien keine.
Ich meine, das erweckt natürlich den beruflichen Ehrgeiz, da bist du ja auch hörbar und sichtbar stolz. Aber wo du sie auch das erste Mal gesehen hast, schon außergewöhnliche Tiere? Oder wie war so deine erste?
Naja, ich sag mal, das erste Mal habe ich sie gar nicht gesehen, weil die haben sich nicht gezeigt. Das sind Tiere, die nachtaktiv sind, die sehr versteckt leben. Wenn ich heute so mir Besucher angucke, die dann vor diesen Scheiben laufen und sagen, oh, hier ist ja gar nicht drin, oh, hier, und da haben die wieder gar nicht, oder... Manche denken, man hat vergessen, das Licht anzumachen. Es gibt ganz verschiedene Sachen da. Ja. Ne? Also man hat da viele Erlebnisse, die wirklich also echt exzellent sind. Und ich bin am Anfang mit diesen Tieren erstmal in Begegnung gekommen, indem ich nur eine Stirnlampe auf hatte und mit Taschenlampe rumgelaufen bin.
Untertage.
Es war wirklich finster. Ich habe dann auch das Ganglicht nicht angemacht, um die Tiere erstmal an mich ein bisschen zu gewöhnen. Und dass die sich raustrauen, das war am Anfang überhaupt nicht so. Die waren ständig unterwegs, aber nicht dort, wo man sie hätte sehen können. Nämlich unterirdisch, verbuddelt oder so. Ne? Das hat ungefähr so 4-5 Wochen schon gedauert. Und dann wurden die auch zutraulich. Und dadurch, dass wir unten keinen Pflegerwechsel hatten, das ist natürlich den Tieren zugute gekommen, die haben sich an ihn gewöhnt. So habe ich früher schon gelernt, dass man sich auf die Tiere einlässt. Und das war für mich Programm. Ich wusste, es ist was sehr Seltenes, auch was ich nicht kannte, und habe versucht, alles an Bauchgefühl und was möglich ist, gut zu tun, zu machen. Natürlich geht das auch nicht fehlerlos, aber das Beste. Ne?
Was nützt denn eigentlich am Ende mehr, Bauchgefühl oder viel Literaturstudium?
Es gab nicht so ein Literaturstudium. Das Verrückte war, wir hatten Futter, die haben eine Futterliste mitgegeben, die Australier, da stand eben drinne, die kriegen Possum und Kängurufleisch. Ja, wir mussten auch die Futterlisten umstellen, weil es ging jetzt erstmal drum, man muss sich vorstellen, das sind Tiere aus der Wildbahn, die nur wirklich auch Wildtiere fressen. Ne? Und viel Insekten und wie gesagt, Kleintiere von dort. Und unsere Tiere, die wir hier haben, Ratten und Hamster und weiß der Kuckuck alles, die sind ja viel fetter.
Ja.
Oder Küken. Und da musste man erstmal die Menge und die Dosis versuchen zu errechnen, dass die überhaupt dann ernährungstechnisch hier aufgestellt werden können. Und das läuft noch bis heute.
Wie nähert man sich denn eigentlich so Tieren, die man bisher nicht kannte? Klar, im Dunkeln mit Stirnlampe, das haben wir schon gehört, aber sonst ein bisschen Vorsicht ist ja auch geboten.
Naja, Vorsicht ist schon. Am besten, man guckt gar nicht hin. Ich sage mal, man guckt weg. Wie so ein Chamäleon mit einem Auge dorthin, wo sie sein könnten. Ansonsten interessiert es ihn nicht. Man muss den Tieren die Möglichkeit geben, selber kommen zu wollen. Aufdrängeln oder bedrängen bringt einfach nichts. Und das ist natürlich, das ist schon eine Pionierarbeit, das muss man einfach sagen.
Und das sind ja jetzt schon mehrere Generationen durch
euch. Wir haben jetzt schon mehrere Generationen, wir haben aber 2019 aufgefrischt. Also da sind nochmal aus Tasmanien 3 Männer, 3 Weibchen gekommen. Da hatten wir ein Riesenglück, weil es kommt nicht einfach hier irgendwas an. Die Tasmanier, die Australier sind da sehr skeptisch, was ihre Tiere anbelangt, die irgendwo hinzugeben. Ja. Wir haben die Tiere gekriegt, und zwar, weil wir gut Quolls gezüchtet haben. Ja, wir hatten hier schon über 80 Tiere weit, sind hier geboren im Zoo. Und ja, wir mussten uns, also ich habe mich dann direkt nochmal auf diese Stelle bei den Australiern bewerben müssen.
Ach so?
Als wenn ich jetzt hier neu anfange als Tierpfleger, mussten wir uns und auch die Pflegerin, die jetzt damit im Boot sitzt, bewerben, als ob wir am ersten Tag Quolls züchten. Und zwar wollten die wissen, Berufserfahrung, ob man dann schon irgendwelche was geschrieben hat, Vorträge, das habe ich alles dort eingebracht. Und erst daraufhin ist das auch gekommen. Also das ist eine Ehre für uns, muss man einfach so sagen.
Das heißt, du hast einen Arbeitsvertrag in Australien?
Nein, habe ich nicht. Aber ich sage mal, für die, dass die was in der Hand haben, dass wir nicht hier die Quals dort irgendwo verhumsen, sondern dass die hier gut aufgehoben sind, ja, dass die für sich sagen können, die kriegen welche.
Du hattest die Zwergplumploris schon, allein schon der Name ist ja immer so herrlich angesprochen, auch tolle Tiere, Primaten mit diesen herrlich großen Augen, ja, aber auch nicht ganz ungefährlich. Auch da wieder die Frage, wie nähert man sich dem vorsichtig, wenn man sich nicht hundertprozentig auskennt?
Ja, ich sag mal, erstmal geht das meiste geht erstmal mit Futter. Das Tier kommt von selber. Und das ist natürlich immer ein Geduldsspiel. Ich habe dann auch gesagt, im Laufe der Zeit, so viel Geduld, wie man hier braucht, die hat man dann in der Freizeit nicht mehr. Ne? Faultiere sind, die können schnell sein, Zwergplumplori kann schnell sein, Quolls sind schnell, Kowari sind schnell, aber um die Tiere für sich zu gewinnen, braucht man sehr viel Zeit. Und da habe ich auch wirklich alles investiert, was möglich ist, um die Tiere dann auch entsprechend, dass ich die Möglichkeit habe, dass sie mich ranlassen. Ne? Wir hatten teils Quolls, die sind so zahm gewesen, gerade auch das erste Paar, die hier gezüchtet haben, ich konnte im Gehege sauber machen, dann kam die raus und lag im Gehege. Ohne Stress.
Sowas macht sich ja auch stolz dann.
Ja, ich sag mal, dann kann man sagen, man hat die gute Lehrmeister.
Die Plumploris sind ja nun auch giftig eigentlich. Macht einen sowas vorsichtiger oder vielleicht auch schüchterner?
Naja, ich sag mal, wenn man über alles nachdenken würde, was jetzt passieren könnte, dann braucht man eigentlich gar nicht. Ich meine, es ist immer irgendwo ein Risiko. Selbst wenn ich auf die Straße gehe, kann ich überfahren werden vom Auto. Da denke ich ja auch nicht drüber nach. Und beim Zwergplumplori ist es so, natürlich haben die am Arm eine sogenannte Giftdrüse, die in Verbindung mit Speichel, dadurch wird sie erstmal giftig, sich wehren können. Aber das hat eigentlich mehr mit den Jungtieren zu tun. Die speicheln ihre Jungtiere ein, dass die vor Fressfeinden geschützt sind quasi. Ja. Ne? Und ich weiß von einer Tierpflegerin und auch von einer Tierärztin, die in Vietnam war, in Koh Phong, in unserem Center. Die ist da mal gebissen worden, die Tierärztin, und die sagt, da ging es dort richtig schlecht, wochenlang. Aber das Gift, was die jetzt unter Menschenobhut haben, das ist ja dort freie Wildbahn, das muss man ja trotzdem, sind ja Wilde. Ja. Ja, aber die hier, die jetzt hier geboren sind, da ist das Gift auf jeden Fall schwächer. Aber das setzen die nicht ein, um uns zu schaden, sondern man muss einfach ein bisschen aufpassen. Das geht los beim Füttern, also wenn ich zu Phobos, das sind Schwarzkäferlarven, in der Hand nehme und gebe das ein Zwergplumplori, kann ich damit rechnen, dass mich das im Finger beißt. Also muss ich das auf einer Schale geben. Aber das sind Sachen, die im Laufe der Zeit auch, ich sag mal auch, das kriegt man einfach mit.
Hast du denn schon viele Schmerzen im Beruf erleiden müssen durch Tiere?
Also ich muss sagen, ich bin vorher nie so viel gebissen worden wie in Gondwana.
Ach so?
In Gondwana habe ich mich unfreiwillig von den unmöglichsten Tieren bin ich erwischt worden. Also die in der Unfallklinik, die kannten mich dann schon hier in Leipzig.
Ja.
Also ich habe ein Zwergfußpferd, das war damals das Baby noch, unser Euphorio. Der war damals sehr erschrocken.
Autsch.
Und hat dann, also im Lehrbuch steht zum Beispiel, so viel dazu, die Tiere können nicht springen. Also ich kann erfahrungsgemäß sagen, da hing mir wie ein Hund am Ärmel. Ja. Und dieser Ärmel war eben auch mein Arm. Er hatte bloß damals noch nicht so, es war ja noch Babyzähne, er war gerade von der Mama abgesetzt. Und da habe ich heute noch hier einige Narben. Ne?
Oha.
Und wenn ich zum Arzt gehe, manchmal frage, was haben Sie denn gemacht? Das passiert einfach. Faultier hat mich gebissen. Ja? Die haben dort gestaunt in dieser Notfallklinik. Was, ein Faultier hat gebissen?
So hätte ich gerade auch gefragt.
Dann haben die gedacht wahrscheinlich, wie langsam muss die denn sein, dass die da gebissen wird. Ha? Also ich habe dann auch gemerkt, die haben dann ein bisschen gewartet. Da kam noch ein anderer Arzt. Die wollten das alle mal so heimlich ein bisschen sehen.
Ja.
Ich hatte einfach Glück. Wir haben das Faultier gefangen. Es war noch das kleine Weibchen, die kleine Elfriede. Und die hat durch einen Handschuh gebissen. Also Faultiere können unheimlich beißen. Ich hatte einfach Glück. Ich habe den Handschuh gleich abstreifen können. Die Fingerkuppe sieht ein bisschen unschön aus, aber hat's. Mein Gott, das sind Sachen. Passiert. Ich bin dann in die Notfallklinik, ich kam da raus wie ein Kosmonaut, den Arm eingewickelt, ich bin trotzdem weiter auf Arbeit gegangen. Also ich musste sehr mit dem Arzt, der wollte das nicht, aber es ist alles gut gegangen.
Und du trägst ja auch keinem Tier was nach?
Also wenn eine Schuld vorliegt, ist es der eigene.
Ja.
Immer. Also man kann jetzt nicht sagen, das Tier hat gebissen, weil das ist mitunter eine Unvorsichtigkeit oder auch Situation. Es sind ja von außen, es kommen Geräusche, irgendwas erschrecken, da kann schon auch mal was passieren. Ich habe Jahrzehnte mit Pferden gearbeitet. Ne? Ich bin auch früher mal von einem Reitpferd, nicht hier im Zoo, da hatten wir keine Reitpferde, aber mal von einem Pferd aus Versehen auf den Fußspann getreten worden. hat man alles überstanden. Ich sag mal, es gibt da schon ein paar Sachen, aber wenn ich mir jetzt angucke, zum Beispiel ein Quoll, so ein Tüpfelbeutel mal der Mann, da würde er einen Finger abbeißen, ohne Wenn und Aber.
Aber da ist ja noch nichts passiert.
Nee.
Da wusstest du wahrscheinlich, was kommt.
Ja, es ist so, bei denen kann man nur sofort zugreifen, es gibt kein zweites Mal. Entweder man hat es gleich richtig oder man hat es nicht gefangen.
Wofür wird zum Beispiel gefangen?
Es gibt die Zeit, und das geht jetzt bald los, wo die Weibchen heiß werden. Und dann müssen wir die Weibchen angucken, ob jetzt zum Beispiel sich schon kleine Beutel, ob da schon was zu sehen ist, ne? Dass die jetzt in die Zucht kommen. Das muss man schon vorher ein bisschen im Blick haben. Und da müssen wir die natürlich fangen und zum Sexen. Sexen heißt, man muss nach dem Geschlecht gucken.
Ja.
Ist es ein Männlein oder Weiblein? Weil das ist natürlich wichtig. Ich kann hier drei Männer zusammensperren und hoffen, dass die ein Kind kriegen. Ne? Also geht ein bisschen schlecht. Also da ist schon günstig, wenn man dann die Konstellation so hat, dass es passt. Ne?
Nun bist du ja mit deinem Faultier bis sogar eine Attraktion in der Unfallklinik gewesen, aber auch sonst bei Elefantiger und Co. sieht man dich ja wirklich sehr gern. Als das damals neu war, auch das wieder eine Facette im Berufsleben, die du sicherlich vorher noch nicht kanntest, wie hast du reagiert?
Also ich sag's kurz und knackig, wir sind ins kalte Wasser geschmissen worden, so war's. Man hatte keine Ahnung, was da passiert, was kommt, man hat es einfach gemacht. Und was natürlich damals jetzt war, diese Resonanz der Leute.
Ja.
Das, was an Publikum da auf einmal über einen überschwappte und man war auf einmal interessant für Leute, die man nicht kannte. Das hatte schon Dimensionen, die haben ihn umgehauen. Also da muss ich schon sagen, das hätte ich nicht für möglich gehalten.
Also ich merke, da war auch ein bisschen Abstand dabei. Also so richtig gemocht hast du es nicht.
Also ich sag mal so, ich habe das gemacht, aber ich musste mich dran gewöhnen. Es gibt natürlich bei uns Leute, für die ist das wie Sonnenland. Ne? Die sind da wie ein Paradies und das ist nicht ganz so meins, aber ich sag mal, ich kann's. Aber den Leuten, die haben ja ein kleines Du-Gefühl und das Wir-Gefühl ist ja normal.
Ja.
Und die meisten meinen es ja auch wirklich gut. Das ist einfach normal auch. Aber die können sich gar nicht vorstellen, die können mich jetzt als Molly vom Fernsehen zu. Ach, da kommt die Molly, meine Kleine. Ne?
Ja.
Die meinen das jetzt nicht böse. Aber wenn man das am Tag dann vielleicht 10 Mal hatte, muss man manchmal sagen, hui, gut. Aber im Großen und Ganzen habe ich auch sehr viel positive Sachen erlebt mit Leuten und gelacht. Wirklich auch viel gelacht. Also Sachen dabei, die unglaublich.
Hast du eine parat irgendwie?
Also ich kann mal eine Sache, das klingt so unglaublich. Und zwar war ich im Saalepark, hatte mal eine Bluse anprobiert dort, in so einer Boutique. Ne? So die Bluse so anziehen, kommt eine Frau rein, sieht mich dort, wie ich die Bluse... Oh, Sie sind doch die von die Pferde aus dem Zoo. So, hä, ja. Oh, da ging die zu der Verkäuferin, die Bluse will ich auch. Das geht mit, ne? Zog sich dort die Bluse an, die war sehr teuer. Ich habe sie dann auch wieder ausgezogen, weil mir war sie einfach zu teuer. Und die hat die gekauft, ne? Und er sagt so, oh, Sie sehen ja da viel besser aus als im Fernsehen. Ich sage, ne, ich habe ja doch Arbeitssachen an, ne?
Ja.
Und da sagt die Verkäuferin, ach, das ist aber schön, Sie sind aus dem Zoo. Das habe ich mir gleich gedacht, aber ich wusste nicht genau, ob ich Sie ansprechen kann, ne?
Ja.
Also solche Sachen.
Aber
also,
das macht auch ein bisschen Angst, oder?
Naja, ich sag mal, man muss jetzt eins sagen, heute sind die Zeiten anders. Heute ist das eine ganz andere Situation. Heute kann jeder auf YouTube was machen, jeder kann irgendwas posten, kann sich so in der Öffentlichkeit stellen. Das war ja damals noch nicht so. Das war ja der Anbeginn eines Startes in die digitale Welt, die wir so nicht kannten. Aber ich habe auch schon Geburtstagskarten von den Leuten gekriegt, lauter solche Sachen. Oder eben auch anfragen, ob es mir gut geht oder unglaublich.
Auch richtig Fanpost?
Ja.
Du hast aber zwischendurch schon mal Abstand gesucht. Erstmal überlegen, ob das wirklich noch was für dich ist mit Elefantiger.
Naja, ich sag mal so, ich wollte schon auch ein bisschen, dass man, ich sag mal so, auch draußen noch privat ein bisschen rumlaufen kann. Ich meine, heute muss ich eher lachen, wenn man mal in einer Gaststätte sitzt, da kommen schon mal die Leute, ach, Sie sind doch die und die oder Autogramme gegeben und viele sagen, ja, möchten Autogramm. Wir haben keine Autogrammkarten.
Hm.
Und das sind auch Sachen, die wir nicht machen, weil wir sind hier alles Tierpfleger, die gern den Besucher mitnehmen und mal über die Schulter schauen lassen. Das ist der Punkt. Und das können die auch gerne, aber im Prinzip, dass dort das nicht zu dicht wird, dass das nicht einfach eine Form annimmt, wo man dann den Leuten Rechenschaft abgibt. Oder der eine sagt, ach, mein Lieblingstierpfleger, der kann besser pflegen als andere. Das geht nicht, weil es gibt ja ganz viele Leute, die sind nie im Fernsehen. Es wird auch keiner gezwungen, das muss ich jetzt auch sagen. Ne? Der ist nie im Fernsehen und trotzdem ein Top-Tierpfleger. Also es ist für die Leute ein bisschen die Zoolindenstraße oder hier die Freundschaftsklinik. Hier. Sowas, ne? Das ergibt sich einfach zwangsläufig. Aber ich denke mal, wichtig ist, gerade bei den Tieren, dass über die Tiere der Zuspruch bei den meisten kommt. Die eben sagen, oh, wie geht's denn mitten in der Stadt? Wie geht's denn der Mercedes? Also nicht die Frage nach mir, sondern nach dem Tier. Das finde ich nur wieder schön.
Ich finde ja vor allem, gebe ich gerne zu, deinen Namen einfach schon großartig. Also ich hielt das am Anfang Martina Molch wirklich für einen Künstlernamen. Erstens mal als Tierbezug.
Reinster Künstler.
Ja, dann noch die Alliteration mit den zwei M. Und also eigentlich, das gehört auf die Bühne, ja.
Ja, das ist, ja, ich sage, Name ist Programm.
Ja, ne? So ein leicht verdaulicher Party-Hit dahinter, der Qual ist toll. Also ich denke, da wird da einiges gehen. Und du hast ja auch von Anfang an, wie ich mich erinnern kann, immer mit Tieren zu tun gehabt. Also es war für dich eigentlich alternativlos, der Beruf.
Also ich sag mal, als Kind schon, ich komme aus einer Familie, wo Tiere nicht auf dem Plan standen. Also meine Mutti zum Beispiel stammte aus der Landwirtschaft, aus Ostpreußen. Also direkt so bauernmäßig und die hatte immer Angst vor Tieren. Immer.
Obwohl als Bauern?
Obwohl die vom Lande kamen, genau.
Oha.
Währenddessen mein Vater zu Tieren gar keine Kombination hatte und das hatte für mich aber als Kind zur Folge, ich habe noch zwei Brüder, ich war aber der Einzige, die so affin auf Tiere war. Hm. Von Kindheit an, schon immer. Ob das eine Maus war oder ein Käfer, ich hatte für alles einen Blick. Ne? Und für mich stand von Anfang an klar, ich möchte was mit Tieren machen. Ich wollte eigentlich mal ursprünglich auch Pferdezüchter werden, hatte da die tollsten Sachen mir vorgestellt und mich überall beworben in allen Gestüten, die nahmen aber keine Frauen. Dann habe ich mich auch in Zoos beworben, da gab es das noch nicht wie heute, man nimmt sich auch schon ein Zimmer, damals gab es Internate.
Ja.
Und da hatte ich damals vom Zoo Leipzig eine Absage bekommen, wir nehmen keine Lehrlinge an, die von außerhalb kommen, weil wir haben gar nicht die Unterbringungsmöglichkeiten. Ich kam ja oder komme aus Limbauer Frohna, habe dort im Tierpark immer mitgearbeitet, also freiwillig. Ne?
Ja,
so.
Ja.
Und dann habe ich mich im Tierpark Pelzmühle, hieß das, in Chemnitz beworben. Und dort war ich der erste weibliche Lehrling.
Also ne?
Es gab dann nur bis dahin nur Männer. Und damals stand ich auch in der Auswahl zwischen, ich weiß nicht, 9 Männer oder so. Wo ich es dann gekriegt habe.
Das klingt so, als ob du es gerade als Frau oder damals als Mädchen nicht einfach hattest in dem Job. Gab es da wirklich schon?
Ja, ich sag mal, es war immer eigentlich, also dominant schon eher Männerjob. Also es waren Frauen dabei, aber Männer, es ist auch ein schwerer Beruf, muss man einfach mal sehen.
Ja.
Körperlich schwer. Hinzu kommt, dass man die ganzen Wochenenden, ich meine, das ist heute normaler, Wochenenden arbeiten, Feiertage, das war damals ja alles nicht so.
Ja. Hast du die Konkurrenz jetzt gespürt? Also musste man sich da auch als Frau wirklich erst beweisen?
Es ist immer eine Frage, wie man aufgestellt ist, wie man mit Tieren arbeitet. Und da habe ich auch viel gelernt. Aber was ich von Anfang an auch hatte, war eine Selbstständigkeit, eine sehr hohe. Und dass ich, egal was kommt, das auch machen wollte. Und ich kam gleich in den Pferdestall mit großen Reitpferden. Und das lernt man hier nicht.
Ja.
Da war ein Reitbetrieb dran und mit dem Pferdefuhrwerk schon mal Futter fahren und alles. Und da hatte ich aber das Glück, dass ich früher in Burgstedt war, in meiner Kinderzeit. Das war jetzt nicht so lange, aber im Pferdesport. Und dort habe ich einen Umgang mit Pferden gelernt. Das hat mir dort sehr viel geholfen.
Also du hast aber jetzt mit dem reinen Geschlechterkampf, hast du jetzt weniger die Probleme, sondern eben mehr?
Doch, also man musste dort schon, also da haben die sich zum Beispiel auch hingestellt, mal gucken. Da gab es zum Beispiel auch Pferde in Chemnitz. Die waren nicht ohne.
Ja.
Also zum Beispiel war da ein Pferd dabei, das ließ er nicht in den Stall rein. Ne? Und die Kollegin, die mich dort einweisen sollte, das Pferd ging schon mal gar nicht rum, da legte nur die Ohren an und stand dort genau so, wo er stand und dachte nicht dran, rumzugehen.
Ja.
Und da sah ich, wie die sich von der anderen Seite rumquälte mit dem Sattel und das rumschob und das Pferd nach der schnappte, da dachte ich, um Gottes Willen. Nächsten Tag war ich dran, weil ich musste es ja dann machen. Da haben die mich beobachtet. Jeder hatte zufällig da was zu tun. Und da muss ich sagen, habe ich alles so von meinem Inneren her zusammengenommen. Für mich war eins, hopp oder top. Ich bin rangegangen, so dicht es ging, halt den Sattel in der Hand, energisch, kurzes Wort, geh rum. Das Pferd drehte die Augen raus, guckte, dann habe ich nochmal nachgedrückt mit der Hand, der ging rum. Das kannte der gar nicht. Dann habe ich einen Kälberstrick genommen und habe den ausgebunden, habe den vorne angebunden und da konnte mich dann auch nicht beißen, weil gesattelt alles, ich konnte dann nachher satteln alles, war überhaupt kein Problem. Also ich brauchte solche Mittel dann auch nicht mehr.
Also ich merke schon, du hast Respekt vor den Herausforderungen, aber keine Angst.
Nee, also Angst war, ich habe früher nie drüber nachgedacht, was könnte jetzt passieren. Weil wenn man so rangeht, wird es nicht. Es geht nicht um Leichtsinn. Es geht einfach darum, auch in diesem Beruf, ich muss beherzt rangehen. Wenn ich dann noch stundenlang überlege, dann wird nicht.
Aber um noch mal ein bisschen Ordnung in die Reihe zu bringen, du hast noch vor deiner Lehre schon im Tierpark Limbach-Oberfrohna gearbeitet.
Ja, als Schüler.
Von wann? Also ab welcher Klasse ungefähr? Und was
ja,
hast du so gemacht?
Ich war damals in der 8. Klasse und da ging es ja los. Man musste erstmal, dann haben wir ja auch schon Ferienarbeit gemacht.
Ja.
Damals gab es auch noch ein bisschen Geld für die Ferienarbeit. Und das war auch damals nicht so wie heute, dass man, ich sag's mal ein bisschen salopp so, die Ferienkinder werden ja alle ein bisschen gestreichelt und die da sind. Und auch die Lehrlinge, das ist ja alles ein bisschen niedlich, wenn ich das heute so sehe. Solche Zeiten gab es bei uns nicht. Bei uns wurde da auch mal rumgeranzt, da hat's der Als Schüler standst du da schon, hast du ein bisschen, oh ja, mach ich das. Also wieder wurde undenkbar. Ne? Und als ich im Tierpark war, mir hat es Spaß gemacht, mit Tieren dort zu arbeiten. Ich habe dann auch in meiner Freizeit, nachdem die Ferien da um waren, bin ich nach der Schule gekleidet hin. So, und dann hatten die eine Zeit, da haben die dort alles gemalert an den Stellen.
Ja.
Und da sagt der Chef zu mir, ja, das muss jetzt, die Fenster müssen geputzt werden. Und das habe ich gemacht. Da habe ich ein Fenster geputzt, die Heizungsrohre abgewischt. Dort gewischt, das hatte mit Tieren nichts zu tun. Aber ich wusste, das muss gemacht werden. Oder Möhren gewaschen, mit der Hand, wannenweise, waren die eingeweicht. Das waren ja früher alles Möhren aus einer Miete, die können man nicht wie heute schön sauber an. Die waren voll Erde. Ne? Und dann mit einer Bürste, mit der Hand dort eimerweise Möhren gescheuert. Aber da habe ich keine Miene. Ich wusste, die Tiere brauchen das und damit war das in Ordnung für mich.
Das hättest du heute, wenn ich so raushöre, ohne Ausbildung auch ein bisschen mehr gerne, dass jeder wirklich grundauf
sagt. Nee, ich will nur sagen, wenn wir heute solche Möhren kriegen würden, mal angenommen, die würden ja in Ohnmacht fallen wahrscheinlich.
Ja.
Das war früher Programm, das war Standard. Das waren, ich sag mal, die Zeiten, die waren völlig anders als heute. Heute haben wir es teils schon in vieler Hinsicht bequemer. Es kommen gewaschene Möhren, da müssen die zwar mal ausschneiden, aber die ganzen Futtermittel, das ist völlig, wie soll man sagen, safe, ne? Ich meine, natürlich muss es sich ja auch entwickeln. Ich meine, die Zoologie hat sich ja auch weiterentwickelt, damit natürlich auch alles, was den Mensch anbelangt, das Tier anbelangt. Das sind ja Erfahrungen und immer schrittweise, wo es nach vorne geht.
Und was Entwicklung angeht, die Przewalski-Wildpferde?
Gar ja, das Przewalski-Pferd ist natürlich, also da habe ich wirklich drum gerungen, als ich hier in den Zoo kam, zu den Przewalski-Pferden zu kommen. Ich meine, die meisten Leute haben ja, oder Lehrlinge, immer die Exoten. Aber zu den Pferden habe ich mich immer sehr hingezogen gefühlt. Und das war für mich immer wirklich eine innere Erfüllung. Und in der Zeit, in der ich dort war, also von 91 an bis 2009, sind 29 Pferde geboren. 75 Stallschafe. Also wenn man sich jetzt mal die Größen anguckt, wie viele Tiere, wenn die jetzt alle hier stehen würden, was das für eine Menge ist, das ist schon Wahnsinn. Und wenn man sich vorstellt, auch bei den Pferden, wie viel Mist man weggeschleppt hat, wie viel Grünfutter und Heu man geschnitten hat, wie viel Eimer, Möhren und so weiter macht. Also das ist schon Wahnsinn.
Bei den Przewalski-Pferden warst du ja wirklich sehr lang. Und ja, dann plötzlich dieser harte Schnitt zu Gondwanaland.
Ja, deswegen sage ich.
Hast du da noch Kontakt oder weißt du noch mit den Tieren?
Also ich sag mal, es sind jetzt ja nicht mehr viele da. Die Gruppe ist ja, hat sich ja jetzt im Laufe der Zeit verkleinert. Die Kollegin, die hinten ist, meine Kollegin, die Christiane Jeppel, die macht das super. Und ich muss sagen, ich konnte oder bin auch nur gegangen, auch, weil ich wusste, die Pferde haben super Pfleger.
Und das interessiert dich aber auch immer noch. Also du bist immer noch
ja,
in Sachen
Geburten
informiert.
Ja, natürlich interessiert mich das noch. Ich tue auch gratulieren, wenn was Schönes Neues ist. Gerade mit dem Umzug habe ich mich sehr gefreut, wie gut der geklappt hat.
Ja.
Das haben sie auch bei EDC gezeigt. Und wenn jetzt eben auch Tiere alt werden und dann auch versterben oder so oder irgend da was ist, Krankheiten, sind wir schon im Kontakt, da frage ich auch nach. Also es lässt mich auf keinen Fall kalt. Das ist völliger Quatsch. Ich bin da auch, da schlägt schon auch noch mein Herz für die Tiere.
Ja.
Aber man muss jetzt auch sehen, ich meine, ich werde jetzt dieses Jahr, bin ich 45 Jahre in dem Beruf. Das sind auch Dinge, die dann auch kräftemäßig im Dauerlauf mehr gehen. Und da bin ich jetzt hier auch in Gondwana. Für mich ist das jetzt besser. Arbeitstechnisch, auch die Tiere. Ich bin jetzt von groß auf klein umgestiegen. Passt alles.
Trotzdem bist du ja gerade auch fernsehtechnisch mit den Pferden nach wie vor noch ganz besonders verbunden.
Ja.
Siehst du dich eigentlich oder hast du dich jemals gerne gesehen bei ETC?
Na, wo ich mich die ersten Male gesehen habe, konnte ich auch nicht fassen, dass ich so wirke, weil man kann sich nicht reflektieren. Und auch von der Stimme her.
Ja.
was, so klinge ich, das klang so fremd, man hört sich anders. Ne?
Das kenne sogar ich, ja.
Und dieses, dieses Reflektieren, dieses eigene Reflektieren im Fernsehen, das ist eigentlich auch mal gut zu sehen, dass man auch mal merkt, wie wirklich auf andere. Da reicht der Spiegel nicht. Ne? Sich selber zu reflektieren, das habe ich dann in der Form gelernt, dass man dann auch mit sich selber, ich sag mal, ein bisschen netter, nicht schonungslos netter umgeht. Man ist so, wie es ist. Also ich bin jetzt auch niemand, der sich da verstellen will. Ich bin so, wie ich bin.
Mit Eitelkeit hast du auch kein Problem. Machst du dir
Naja, ich sag mal so, ich möchte natürlich, man will nicht im Fernsehen all sein wie Honke. Ne? Also das wäre jetzt, ich sag mal, es geht aber auch nicht, dass man jetzt nur geschminkt hier rumrennt. Ich meine, ich arbeite hier bei 28 Grad, da läuft in der Schminke vom Gesicht. Also Schminken ist da völlig out. Und am Anfang gab es ja auch mal so Situationen, wo man, ich meine, der Haar gekämmt oder so. Aber wir sind Tierpfleger und der Beruf, der lässt eben für mich weder einen Fingernagellack zu in meiner Arbeit, wo ich jetzt, wenn ich Möhren und Futter schneide, noch, dass ich jetzt super geschminkt hier rumrenne. Ich muss gebrauchsfähig sein in meinem Job, in meinem Beruf. Job ist es nicht.
Suchst du dich denn auch selbst im Fernsehprogramm? Also guckst du es bewusst oder nur, wenn du mal beim Zeppen draufkommst?
Also ich gucke EDC eigentlich relativ häufig und es klingt jetzt witzig, damit ich auch mal sehe, was woanders passiert.
Ja.
Weil die Leute denken, ja, die arbeiten so, das weiß die alles. Nee, ich meine, wir haben hier unseren 8-Stunden-Tag hier und die Zeit jetzt durch den Zoo zu rennen, woanders zu gucken, ist auch einfach begrenzt.
Ja.
Na, da kann ich nicht rumrennen und dort überall gucken, sondern da gucke ich mir das im Fernsehen an. Und wenn mal was ist, gerade wo die Elefanten gekommen sind, dann habe ich ja immer meinen Pfleger gefragt, wann kann man denn mal vorbeikommen, um das mal zu sehen. Ne? Ohne, dass ich mich jetzt bei den Leuten noch anstellen muss, hatten wir ja auch. Da kann man dann hinten in der 5. Reihe stehen.
Ja.
Also habe ich keine Zeit, bis ich mal vorne dran komme, ne, wo die dann sagen, pass mal auf, wenn du dich da und da hinstellst, in der und der Zeit geht das schon. Ne?
Was wäre jetzt zum Beispiel so, also zum Beispiel, wenn ein Koala neu kommt und alle Pfleger wollen den auch mal sehen,
nee, oder? Wenn ein Tier neu kommt, lässt man es in Ruhe. Das ist auch bei Geburten so. Es ist nicht so, wenn jetzt ein Tier geboren wird, dass der ganze Zoo zusammenläuft und guckt. Das Problem ist einfach, das Tier muss erstmal in Ruhe gelassen werden. Und erst wenn dann andere Pfleger, die das betreuen, sagen, ja, es könnte mal jemand gucken, kann man es machen. Aber früher war es eben so, wir haben ja sehr viele Tiger und Löwen gezüchtet, die ja auf der Bank saßen mit dem Fotografen, wurde fotografiert. Davon ist man heute weg. Also das, sowas gibt es heute nicht mehr.
Aus deiner Sicht zum Glück?
Ja, ich würde schon sagen, für die Tiere ist das auf jeden Fall besser. Weil dieses Rumreichen, ich meine, es war damals eine andere Zeit. Und heute ist man eben so weit, dass man sagt, man lässt die Tiere dann eher in Ruhe. Und der Pfleger, der immer dabei ist, gerade wenn ich zum Beispiel an Zwergblumenloris denke, da war es so, bei der Mercedes, die hatte nachher zuletzt so ein Vertrauen, da hat sie gerade bei dem letzten Kind, der lag da an der Röhre, ich gebe der Mercedes dort eine Heuschrecke und auf einmal klemmt der Kleine auf meinen Finger. Also hat sie schon meinen Finger gewickelt, mir wurden die Augen immer größer. Ich dachte, ach du liebe Zeit, geh runter. Ich dachte, wenn die mich jetzt beißt, die hätte ja sein können.
Ja.
Die hat ihre Heuschrecke gefressen in Seelenruhe. Die hat sich nicht gekümmert. Also sie hat nur geguckt auf meinen Finger, wo der Kleine war. Ich habe es so gelassen, habe meinen Finger ganz ruhig gehalten. Und dann durfte ich dann jeden Tag wiegen. Da kam dann auch zuletzt mit. Also das war ein Vertrauen, der Sache sind Jahre vorausgegangen. Da dachte ich, das ist Wahnsinn. Das ist eine Ehre, dass ein Tier dann ihn so gewähren lässt. Da habe ich viele schöne Sachen und Momente erlebt, aber Freude und Leid liegt auch in der Tierpflege sehr, sehr nah beieinander.
Da kommen wir gleich mal drauf. Es gibt ja die Höhen und Tiefen natürlich auch bei euch. Kannst du das mit Routine abdecken, wenn zum Beispiel eben ein Tier stirbt?
Also ich sage mal so, es gibt Tiere, mit denen man über Jahre verbunden ist, die einfach, die man kennt, die ihn selber gut kennen. Und wenn mir jemand sagt, das lässt ihn kalt, da entsteht keine Bindung, das kann nur ein Schreibtischtäter sagen. Weil eine Bindung entsteht im Laufe des Alltages. Und wenn ich zum Beispiel an unseren Gallschafbock denke, den Johnny Depp, das haben wir damals bei EDC gedreht. Das war ja auch ein schöner Mann.
Mhm.
Also da musste auch ein Name ist
Programm. Hat er verdient. Na?
Also bitte. Und als er nachher starb, das war im Winter, und das ist ein mächtiges Tier gewesen, da konnte nicht mehr aufstehen. Und ich bin ran, habe ihm das Futter gereicht und Wasser hingestellt und er hat das dann genommen. Da hatte ich Ehrfurcht, muss ich wirklich sagen. Ich durfte den anfassen. Ich hätte ihn sonst mal durchs Gitter vorsichtig anfassen können. Er war mir wohlgesonnen auf jeden Fall. Aber dieses Tier so hilflos dort liegt zu sehen, das hat mich schwer berührt. Also das muss ich wirklich sagen. Und solche Momente gab es schon einige hier im Zoo. Also das ist vielschichtig und ich denke, dieses Problem ist, was man hier sehen muss in dem Beruf, die Tiere, die man begleitet, irgendwann sterben die auch oder die müssen auch mal abgegeben werden, gehen woanders hin. Da hängt Herzblut dran. Da kann man auch mal eine Träne vergießen, das ist okay.
Ja.
Aber ich muss natürlich auch sehen, dass das zuchtmäßig weitergeht, dass die abgegeben werden können und. Und das gehört natürlich auch mit dazu.
Also du hast es als Teil des Berufes oder als Teil des Lebens für dich auch akzeptiert. Das hängt ja jetzt nicht wochenlang nach.
Naja, wochenlang nach. Ich sag mal, natürlich gibt es eine Alltagsveränderung. Und als Mercedes damals gestorben war zum Beispiel, das werde ich auch nie vergessen, das war der 4.9.18. Wo ich das erfahren habe, ist kein Witz. Ich habe 3 Tage wirklich Rotz und Wasser gehalten. Weil, also ich konnte das nicht fassen. Ne? Und das sind Sachen, das trifft einen schon. Aber es ist trotzdem so, dass man dann auch sich wieder zu sich finden muss. Ja, also es kann jetzt nicht so sein, dass das so lebensbestimmt ist, dass man dann... Es ist der Werdegang, leider, dass ein Tier krank wird, stirbt. Und hier war es auch nicht vorherzusehen, dass das so kommt. Aber man muss dann auch loslassen. Ich denke, das Loslassen ist die ganz entscheidende Sache und das ist ganz schwer.
Und das machst du dann wie? Du bleibst auf Arbeit oder nimmst du den Urlaub jetzt in dem Moment, wenn es gerade ein bisschen schwierig ist?
Also ich würde ja sagen, wenn jetzt ein Tier zum Beispiel erlöst werden muss oder so, dann möchte ich auch, wenn das nicht anders geht, dabei sein. Weil das Tier vertraut mir. Und da habe ich für mich schon das Gefühl, man hat es bis zuletzt begleitet. Nicht nur in den schönen, wo es schön war, sondern auch dann, wo es einfach nicht schön war.
Ja.
Und das gehört genauso zum Beruf. Gehört genauso dazu. Der Beruf ist emotional. Aber wenn man jetzt Tierdokumentation sieht, wie knallhart das in der Natur zugeht, knallhart, da wird nicht gefaxt. Da muss ich sagen, im Zoo geht es den Tieren sehr gut. Manchmal vielleicht sogar, würde ich sagen, schon ein bisschen übergut. Ich habe ein schönes Wort gefunden.
Martina, es kommen ja auch immer wieder Wiederholungen von Elefant, Tiger und Co. Ja. Wenn du dann, du bist noch stolz auf dein Wort, ja? Übergut.
Nee, manchmal ist es irgendwie zum Beben, ja.
Das muss in Duden auf jeden Fall. Es kommen ja auch immer wieder Wiederholungen von Elefant, Tiger und Co., ja. Wo du quasi auch die junge Martina nochmal siehst. Macht das was mit dir? Sagst du, möchtest du dir dann deinem eigenen jüngeren Ich nochmal was besser sagen?
Das hat alles seine Zeit. Also ich sag mal so, wenn ich jetzt so die Zeit sehe, da weiß man genau, ach, das war damals so und so. Das sieht man halt souveräner. Also ich bin nicht neidisch, dass ich jetzt so viel älter geworden bin. Ich bin ja trotzdem noch in meinem Beruf, den ich gerne mache. Und das Schöne ist, was ich vielleicht eher für mich mitnehmen kann, ist, dass man trotzdem noch Freude in seinem Beruf hat. Wie viele Leute gibt es, die jahrzehntelang im Beruf, die rechnen jeden Tag die Rente ab. Wie bei der Armee, wo sie früher Striche gemacht haben. So bin ich nicht drauf, tut mir leid. Ich fühle mich hier noch ein Stück weit gebraucht und gut und möchte auch meiner Arbeit da noch nachgehen und nicht nur Ballast am Bein sein. Und ich habe Freude an meinem Beruf und kann auch mit jungen Leuten mitempfinden. Ich sehe auch bei jungen Leuten, wie schwer das fällt, wenn sie mal loslassen müssen, weil ein Tier stirbt. Das kenne ich ja alles.
Das kannst du auch weitergeben.
Und das kann ich auch trösten, wo ich immer sage, pass auf, es ist schwer, ich verstehe das. Aber ich bin dann auch durchaus in der Lage, jemanden zu trösten oder auch den mit zu begleiten in diesem Moment.
Erkennst du dich da auch wieder?
Ja, es gibt. Ich sehe auch heute manchmal bei Lehrlingen manchmal so bestimmte Handlungen, wo ich denke, so war das früher manchmal auch. Wo man versucht hat, einem Pfleger alles recht zu machen, dass er nicht meckert oder was. Ich habe immer zu den Lehrlingen gesagt, für mich musst du gar nichts zurecht machen. Fürs Tier. Weil ich arbeite fürs Tier. Und du musst das nicht machen, weil ich da bin, sondern es geht um das Tier. Das ist mein Anspruch. Das heißt nicht immer, dass der richtig sein muss, aber ich möchte fürs Tier da sein, das so machen und dass der Lehrling auch loyal dem Tier gegenüber ist.
Wenn man so engagiert dabei ist, kann man da überhaupt noch berufslos nach Hause gehen und ein anderes Leben führen oder hast du auch Tiere zu Hause?
Ja, ich habe auch Tiere zu Hause. Ich sag mal, Tiere, das habe ich schon mal meinem Bereichsleiter gesagt, ich habe mein Leben immer irgendwie um den Zoo ringsherum gestrickt. Das ist wie so eine Hand im Handschuh und das geht immer so ringsrum, das ist da drinne. Also so ganz loslassen, auch zu Hause ist es nicht. Aber ich habe zu Hause zum Beispiel zwei Birma-Katzen, die ich sehr gerne habe. Die sind auch mein Hobby. Fotografieren tue ich gerne, Tiere natürlich, klar, was sonst. Und das sind so Sachen, die mich dann auch ein bisschen, ja, wo man mal die Seele baumeln lassen kann.
Aber du hast jetzt keinen Hof mit Tieren oder ganz besonderes Aquarium? Es ist so,
nee, das nicht.
Im normalen Rahmen?
Das, ich sag mal, mit den Katzen, das sind ja reine Wohnungskatzen. Das alles könntest du auch auslasten dort. Das ist alles für mich völlig okay und auch für die Tiere, denke ich. Und das ist super.
Suchst du denn im Urlaub auch irgendwas mit Tieren, exotisch oder in der Nähe?
Also nach der Lehre wurde nur getrennt in andere Zoos und dahin alles angeguckt. Nach der Wende ist man in Europa rumgefahren, hat sich Zoos angeguckt, die man nicht kannte und. Das ist heute nicht mehr ganz so. Bin jetzt einfach trotzdem zufrieden, so wie es ist.
Und du sagtest, die Geduld, die du hier manchmal auf Arbeit beweist, kannst du in deiner Freizeit gar nicht mehr aufbringen. Wie meinst du denn das eigentlich?
Ja, es gibt manchmal Sachen, wenn das privat nicht klappt, wo ich einen Hals kriege. Ich denke, verdammt nochmal, das muss doch jetzt klappen oder es kann doch jetzt nicht so lange dauern oder was geht denn jetzt nur nicht los?
Ja.
Weil ich sag mal, dieses ständig warten, dass was klappt, das ist ja auf Arbeit, ob das das Faultier ist, dass es kommt, dass es zum Futter kommt. Mit dem Zwergblumenbloris, dass er auf die Waage gegangen ist, aus der Hand gefressen hat. Das ist ein Weg dahin, der viel, viel Zeit gekostet hat. Aber privat ist es so, dass ich dann mit der Geduld nicht mehr ganz so gut drauf bin. Da brauche ich dann ein bisschen mehr Entspannung, wo ich sage, es ist besser, wenn es klappt, weil 24 Stunden Geduld ist irgendwo, da habe ich dann, das ist zu sehr stark gebündelt dann.
Du sprachst an, du liebst deinen Beruf, möchtest ihn noch gerne noch so lange ausüben. Wie siehst du dich denn nach diesem Beruf? Glaubst du, dass du loslassen kannst?
Naja, ich sage, ich habe schon gesagt zu meinen Kollegen, ich weiß gar nicht, ob man das so sagen darf. Ich habe gesagt, wenn ich dann mit meinen Schiebebänkchen in den Zoo komme, dann schreibe ich immer einen Meckerbrief hier vorne rein, wenn was nicht klappt. Das gucke ich mir ganz genau an.
Ja.
Das bin ich dann.
Du hast auch zu Besuchern so ein bisschen so ein besonderes, so ein kleines gespaltenes Verhältnis. Höre ich das richtig raus?
Naja, gespalten. Ich sag mal so, es gibt viele liebenswerte Besucher. Ich bin jetzt nicht unbedingt auf den Mund gefallen.
Ja, kann ich unterschreiben.
Es gibt natürlich auch Situationen, ich sag mal so, manche Leute verstehen ja keinen schwarzen Humor. Also ich liebe schwarzen Humor. Das muss ich jetzt einfach mal so sagen. Ich hatte zum Beispiel, um mal ein kleines Beispiel zu bringen, bei den Wildpferden, zwischen Rehen und Wildpferden, ein ganz breiter Weg. Bin ich früher immer jeden Tag den Weg gerannt und auf diesem Weg gab es in der Mitte einen Stein. Der war eingelassen im Boden.
Ja.
Und es kam vor, dass ich genau über diesen einen Stein gestolpert bin. Natürlich zum Gaudi der Leute. Ne? Entweder habe ich schon gesagt, ja, das habe ich extra für sie gemacht, damit sie ja noch ein bisschen Fetz hatten. Aber dann lief vor mir mal ein junges Ehepaar. Die Frau stolpert über diesen Stein. Stolpert, der Mann fängt die auf. Ich habe mich dahinter kaputt gelacht. Tut mir leid. Da guckt die sich ganz pikiert um, völlig entsetzt. Da sage ich, wissen Sie was? Das ist mein Stein, über den ich ja jeden Tag falle. Ich sage, ich muss zwar jetzt lachen, aber ich hätte sie natürlich aufgefangen und auch ersthilfemäßig versorgt. Aber dass der Zufall ist, dass sie hier meinen Stein nehmen, da war mir jetzt zu groß. Da haben beide nachher gelacht.
Umso besser.
Solche Sachen gibt es ja nicht.
Das ist ja Dinner for One mal außerhalb von Silvester, oder?
Naja, kann man so sehen. Wie auch immer.
Martina, ich habe gerade mit dem Blick auf die Uhr gesehen, wir haben ordentlich die Zeit rumgekriegt. Wenn man einmal im Fluss ist, ja, dann will es raus. Ich danke dir recht herzlich für deine ehrlichen Worte und dir natürlich noch einen schönen Tag heute hier im Gondwana. Was hast du heute noch vor? Was steht als nächstes an?
Als nächstes steht an, erstmal mein Futter zu machen für die Quolls. Das hätte ich jetzt um die Zeit schon alles fertig. Und für die Dick-Dicks und. Da ist noch nichts weiter passiert. Mache ich aber jetzt.
Also, ich halte dich hier noch auf. Vielen Dank,
so
Martina.
So viel dazu.
Bis bald.
Dann wäre also alles gesagt. Elefant, Tiger und Co. Ein Podcast von Elefant, Tiger und Co. und MDR Sachsen.
Hi, ich bin Sina Scherzand und ich möchte euch hier kurz meinen Podcast vorstellen. Ich bin Schriftstellerin und schreibe eigentlich Romane, aber für diesen Podcast schreibe ich euch Gute-Nacht-Geschichten, damit ihr besser einschlafen könnt. Und es hört sich zum Beispiel so an. Die Gruppe war extra aus Deutschland in diesen Teil Kolumbiens gereist, um Papageien zu sehen, Tukane und Aras, Kolibris, Tangaren und den Andenkondor. Um letzteren zu sehen, musste man schon eine Menge Glück haben. Aber gestern hatten sie einen erspäht. Die Sichtung war ein ziemliches Highlight für die dreiköpfige Gruppe gewesen. Aber Raphael, Tina und Helmut wollten mehr. Sie wollten den Blaulappenhocko. Der Podcast ist für alle, die schlecht einschlafen können, weil sie über alles Mögliche grübeln. Den Job, das letzte Treffen mit den Friends, die Weltlage oder die Zufallsbegegnung mit dem Ex. Meine Geschichten sollen den Fokus von diesen Gedanken weglenken und euch helfen, zur Ruhe zu kommen. Allmählich wurden die Tage wieder länger. Nun war es 7:30, aber der Himmel schon schwarz. Als wäre tiefste Nacht oder als hätte jemand eine undurchdringliche Decke übers Universum gespannt. Alle Folgen von der Einschlaf-Podcast findet ihr immer zuerst in ARD Sounds.